Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Energiewende bleibt eine große gesellschaftliche Veränderung. Auch wenn die Pandemie gerade die Schlagzeiten beherrscht, verändert sich die Art, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen. Erneuerbarer Strom und daneben erneuerbares Gas, das sind die zwei Pfeiler. Viele sagen allerdings, durch die aktuellen Gesetze wird beides blockiert. Stoßen das EEG und die Regulierung nun an ihre Grenzen? Was braucht es für Sektorkopplung und welche Rolle nimmt Wasserstoff dabei ein? Über diese Fragen spreche ich mit meinem Gast, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus. Herr Rimkus ist Berichterstatter für das EEG und ist gleichzeitig Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Bundestag. Aus der Praxis versteht er sehr viel von Strom, denn er ist gelernter Elektromeister. Lieber Herr Rimkus, schön, dass Sie da sind.
Herr Behr, ich freue mich sehr.
Lieber Herr Rimkus, vielleicht stellen Sie sich doch unseren Zuhörern mal kurz vor und schildern Ihren Weg in den Bundestag für uns.
Sehr gerne. Ja, Andreas Rimkus, gebürtiger Düsseldorfer, 58 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Bin im Deutschen Bundestag in der zweiten Legislaturperiode seit 2013 dort zuständig für Wirtschaft und Energiepolitik. Bin Handwerksmeister von Hause aus und habe so ein Motto, gutes Handwerk ist gute Politik. Und versuche das umzusetzen und mache das mit Leidenschaft und das, wie gesagt, seit 2013.
Herr Rimkus, lieber Sport oder lieber Musik?
Oh, lieber beides. Sport im Fernsehen gucken und Musik selber machen. Ich bin Mitglied im Friedrichstädter Reserve Weihnachtschor. Das ist der Chor meiner Schützengesellschaft hier in Düsseldorf und das macht sehr viel Freude, das zu kombinieren. Sport schauen und Musik machen.
Das ist auch eine wunderbare Kombination, das leuchtet mir ein. Lieber denken oder lieber machen?
Oh, ich muss hier enttäuschen, auch hier beides. Ich denke sehr gerne darüber nach, was ich dann als nächstes machen möchte und sind für mich so zwei Halbsätze, die zusammengehören.
Sind Sie lieber draußen oder lieber drin, wenn Sie es aussuchen können?
Also, ja, im Sinne von draußen aktiv oder drinnen in Ruhe, dann gerne drinnen und in Ruhe. Das ist bei meinem Alltag, den ich habe, durchaus ein guter Ausgleich.
Wichtige Frage für einen herkünftigen Düsseldorfer. Was gefällt Ihnen an Köln?
Ja, eine ganze Menge. Die Menschen, vor allen Dingen deren Toleranz, dass die irgendwann mal verstehen, dass sie so tolerant sein sollten wie wir in Düsseldorf, dass es irgendwann mal möglich ist, so wie bei uns im Düsseldorfer Hafen, ein Kölsch zu trinken, es auch eine Chance darin gibt, dass wir mal in Köln ein Altbier trinken können.
Also das ist mir ja gar nicht bewusst. Ich weiß, dass es in Köln Alt gibt, weil ich ja lange da studiert habe. Aber in Düsseldorf, wo ich jetzt lebe, habe ich noch keinen Kölsch gesehen. Das wäre ja wirklich eine Entwicklung, die beachtlich wäre.
Ja, in der Tat. Wobei ich gestehe, ich habe also ein Altbier in Köln noch nicht gesehen. Wie gesagt, das würde ich mir auch wirklich wünschen, wenn es das gäbe. Es gibt umgekehrt tatsächlich, aber im Medienhafen hier in Düsseldorf gibt es eine kölsche Brauerei, deren Produkt wir hier gerne genießen. Also es wird Kölsch ausgeschenkt in Düsseldorf.
Wahrscheinlich mit wachsendem Erfolg im Moment nur. Damit. Zumindest früher ja. War das noch so im Studium, da war das überschaubar.
Ja, es ist überschaubar. Es liegt auch daran, dass Kölsch und Alt ja beides obergärige Biere sind. Man hat ja bei Blindverkostungen durchaus ein Problem, das eine vom anderen zu unterscheiden. Lediglich Temperatur, Farbe natürlich und die Form des Glases. Aber bei einer Blindverkostung, wo sie in neutralen Gläsern, haben sie selbst als gelernter Brauer kaum eine Chance, das zu unterscheiden.
Strom. Sie sind Kenner von Strom. Für viele gilt es aus Effizienzgesichtspunkten als die zukünftige Lösung für die Energieversorgung, aber eigentlich für fast jeden Bereich, der Energie nutzt. Personenverkehr wird elektrifiziert. Bei uns im Wärmebereich wird sehr stark die Wärmepumpe als strombasierte Heizung gefördert. Können Sie uns das technisch erklären, warum das so ist?
Ja, kann ich. Ich habe als Elektromeister mein Berufsleben in Düsseldorf beim Energieversorger verbracht. Ich habe Stromnetze gebaut mein Leben lang, also alles vom Hochspannungsnetz runter bis zum Hausanschluss. Sämtliche Spannungsstufen, 400 Volt, 10 kV, 25 kV Stufe, 100 kV, 220 kV und also auch 380 kV Stufe. Also eigentlich alles quer, was man so hat. Umspannwerke, Trafostationen, Hausanschlüsse, das war meine Leidenschaft. Und als Elektromeister, der Stromnetze baut, sage ich, die Zukunft liegt im Gas. Und das ist das, was ich auch so meine. Ich glaube, dass es klug ist, Strom zu verwenden, weil Strom ist eine sehr edle Form von Energie und auch hat auch eine hohe Energiedichte. Aber wir benötigen die Gase, um Energien speicherbar zu machen. Strom kann man nämlich nicht per se speichern. Dafür braucht man etwas anderes, eine Möglichkeit. Und das Gas bietet hier perfekte Möglichkeiten, speziell der Wasserstoff.
Verstehe. Sie haben eine Gruppe, die ich beachtlich finde, in der Sie nach meiner Vorstellung auch solche Fragen diskutieren. Die Projektgruppe oder Parlamentsgruppe Sektorkopplung. Das ist eine Gruppe mit Abgeordneten anderer Fraktionen. Die besteht wohl schon länger, wenn ich es richtig sehe. Können Sie uns beschreiben, was Inhalt der Projektgruppe ist und was Sektorkopplung bedeutet?
Ja, die Parlamentsgruppe Sektorkopplung habe ich gegründet und habe Gott sei Dank Mitstreiter gefunden in allen demokratischen Fraktionen, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Und wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass, ich sag mal, die Tatsache, dass wir Energien auf der einen Seite einspeichern, auf der anderen Seite nutzen und dass auch im Wechsel der Systeme teilweise über die Zeiten, also im Sommer etwas einspeichern, was wir im Winter nutzen, das, was wir tagsüber zu viel haben, nutzbar machen in der Nacht, dass wir diese Dinge in den Vordergrund stellen und dass wir auch so scheinbare Rätsel auch aufgelöst bekommen, von denen in der Bevölkerung und in der Politik noch wenig bekannt ist. Deswegen auch diese Parlamentsgruppe, weil wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen lernen, dass man aus den Energien vielfältig etwas machen kann. Es ist zum Beispiel wenig bekannt, dass man Stahl produzieren kann, ohne Koks einzusetzen. Das kann man mit Wasserstoff ganz gut machen. Es ist wenig bekannt, dass in der Industrie, in der chemischen Industrie, dass der Grundstoff Naphtha ersetzbar ist durch eingefangenen Wind oder eingefangenes Sonnenlicht, indem man das zu Strom macht, aus dem Strom in der Elektrolyse Wasserstoff und diesen Wasserstoff dann anreichert, wiederum mit Kohlenstoffen, um dann Kohlenwasserstoffe zu ersetzen. Ganz interessante Geschichten. Das Ganze ist dann CO2-frei bzw. klimaneutral. Und wir nennen das Sektorkopplung. Als Nordrhein-Westfalen kennen wir das so ein bisschen. Wir benutzen Gas, um Turbinen anzutreiben. In den Turbinen entsteht eine Drehbewegung, ein Generator wird betätigt, aber das Abgas geht nochmal über eine entsprechende nachgeschaltete Turbine und sorgt dafür, dass das nochmal verwendet wird. Und ganz am Ende benutzt man den übrig gebliebenen Dampf oder das warme Wasser, um beispielsweise Fernwärmesysteme zu einzuspeisen. Das ist bekannt, kommt wenig sexy daher, aber das Vorgenannte ist eben auch Sektorkopplung und dafür gibt es die Parlamentsgruppe. Und wir bieten entsprechende Möglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen, für die Büros, aber auch für die Öffentlichkeit zu lernen, was Sektorkopplung an segensreichen Dingen denn bietet, um die Energieaufgaben und die Klimaaufgaben zu lösen, vor denen wir stehen.
Okay, aber Sektorkopplung nicht nur im Sinne von Strom in anderen Sektoren einsetzen, sondern ein bisschen breiter gefasst, Energie über verschiedene Sektoren hinweg denken und dort einsetzen, wo es am sinnvollsten ist, wenn ich es richtig verstehe.
Absolut, ja. Ein Beispiel, wir haben in Düsseldorf ein großes Röhrenwerk, ein sehr bekanntes. Nahtlose Röhren sind aus Düsseldorf ja durchaus ein Begriff. Und dieses Röhrenwerk hat die Kokillen draußen zum Abkühlen gestellt. Die Abkühlenergie konnte man für keine Industrieprozesse mehr benötigen, aber sie war eben intensiv genug, also hochkalorisch genug, um daraus Wärme zu machen für das Nahwärmenetz. Das ist auch ein Teil der sektorischen Kopplung, dass man praktisch Prozessenergien und auch Restenergien nutzt, um sie in anderen Bereichen einzusetzen und damit die Sektoren wechselt. Also praktisch aus der Industrienutzung in den Wärmemarkt geht.
Verstehe. Wir müssen natürlich, und also da kommt gar kein Weg dran vorbei, über das Thema Wasserstoff sprechen, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die Kollegen aus dem Bundestag Sie zum Teil den Wasserstoffpapst nennen, Herr Rimkus. Ist das mittlerweile eine Religion oder sind Sie da besonders religiös?
Das stimmt, ich bin religiös, ich bin katholisch getauft und ein bekennender katholischer Christ, aber Religion und Bekenntnisse in der Form haben in der Politik nichts zu suchen, in der Technik schon dreimal nicht. Deswegen bezeichne ich mich selber auch nicht als Wasserstoffpapst, sondern als Wasserstoffbotschafter. Ich glaube, das drückt es am ehesten aus, dass ich daran baue, eine Botschaft hinzubekommen, die mit vielen Abteilungen besetzt ist, die dafür sorgt, dass Sektorkopplung, Wasserstoff als das Träger-Element sozusagen für die Sektorkopplung dann auch eine gute Zukunft hat. Das mache ich, seit ich im Deutschen Bundestag bin. Ich bin 2013 eingezogen, bin zu dem Zeitpunkt ausgelacht worden, nach dem Motto, das kommt nie, das hatten wir schon mal, und Brennstoffzellen und sowas, das brauchen wir alles nicht mehr. Und mittlerweile lacht niemand mehr. Das hat sich komplett gedreht.
Nö, das wäre auch mein Eindruck. Ich glaube, das Thema ist mehr als angekommen in der Politik. Wird auch sehr ernsthaft diskutiert. Insofern haben Sie da als Botschafter sicherlich, glaube ich, ganz viele Leute erreicht. Wo sehen Sie denn die Einsatzbereiche für Wasserstoff? Also können Sie vielleicht ein bisschen ausführen, warum das für Sie ein Energieträger ist, der zukunftsfähig ist?
Also über Verkehr haben wir schon gesprochen. Ich glaube, dass wir Wasserstoff gut verwenden können, um Brennstoffzellen damit zu befeuern, die dann Strom machen für den Elektromotor. Insbesondere da, wo die Fahraufgaben besonders kompliziert sind und wo höchste Leistungen mit höchsten Reichweiten und verbunden sind. Das wäre beispielsweise der Schwerlastverkehr, das ist der Schienenverkehr. Bei Schiffen, aber vor allen Dingen, da wird es vielleicht auch deutlich, bei Flugzeugen, weil nämlich auch eine Chance besteht, aus dem Wasserstoff sozusagen die höherwertigen Produkte zu machen, nämlich elektrische Kraftstoffe, also sozusagen Benzine, Kerosine, Diesel, ebenfalls aus Strom- und Sonnenenergie eingefangen. Das ist ein chemischer Prozess, der in der Raffinerie läuft. Da sieht man schon die sektorische Kopplung. Man benutzt Strom, um in der Raffinerie Brennstoffe und Kraftstoffe zu machen, die man dann im Verkehrssektor nutzen kann. Die kann man aber auch im Wärmesektor nutzen. Durchaus interessant ist es, da mitzuhelfen, dass Erdgas auf längere Sicht dann auch eine Chance bekommt, defossilisiert daherzukommen oder dekarbonisiert daherzukommen, sozusagen mitzuhelfen, dass auch das Erdgas seine CO2-Fracht verliert, indem man halt Strom aus Wind- und Sonnenenergie dort einspeist. Das alles sind die Möglichkeiten, die da drinstecken. Für die Chemie riesengroße Möglichkeiten, bestimmte chemische Grundstoffe wie Naphtha beispielsweise rauszusqueezen, also bestimmte Fraktionen an Grundstoffen zu nehmen und die zu ersetzen. Ein Riesenthema ist es im Stahlbereich. Stahl muss ja durch Reduktion gewonnen werden, Eisenreduktion. Und dann nimmt man Koks üblicherweise und das kann man ersetzen auch mit Wasserstoff. Und da werden immer Riesenmengen benötigt, zum Beispiel im Duisburger Norden, in den Hochöfen, die wir da haben. Und das sind alles Zukunftsfelder und deswegen ist der Wasserstoff so zentral und bietet eigentlich in ziemlich vielen Bereichen recht gute Möglichkeiten, um Energien zu speichern, die wir aus Wind- und Sonnenbereich bekommen. Und Wind und Sonne, wissen wir, sind sogenannte volatile Energien. Und hier bietet sich der Wasserstoff nochmal an. Der ist nicht nur ein gutes Trägerinstrument, sondern auch ein Speicherinstrument.
Sie haben gerade über die Industrie gesprochen. Lassen Sie uns da noch eine Sekunde verweilen. Sie hatten die Kollegen von der Stahlherstellung angesprochen, die in der Tat da ein Riesenpotenzial sehen, aber auch die Chemiebranche. Ich habe immer so ein bisschen ich frage mich immer, warum eigentlich nie diskutiert wird in Berlin, dass ein Großteil der Industrie im Verteilnetz hängt. Es gibt genug Untersuchungen, dass über 90% der Industrie, wobei die Definition ja relativ offen ist, was ist Industrie, aber der industriellen Kunden eigentlich Verteilnetzkunden sind und über diese Insellösungen, die da gemacht werden, gar nicht erreicht werden. Also ist mir natürlich bewusst, dass die Großkunden da im Fokus sind und von der Gesamtmenge ist es schon ein Riesenteil, den jetzt Thyssen abdeckt oder eine Salzgitter oder so. Aber so nominell ist ein Großteil im Verteilnetz und auch mehr als die Hälfte der Gasmenge hängt im Verteilnetz der Industriellen. Also zu diesem Punkt hat Frau André, die Vorsitzende des BDEW, übrigens erst neulich hier bei Glasklar Folgendes gesagt.
Ich plädiere mit aller Vehemenz für einen breiten und ambitionierten Ansatz. Natürlich werden wir das vorhandene Verteilnetz nutzen müssen. Wenn wir es nämlich nicht dekarbonisieren über dekarbonisierte Gase, dann trocknen wir es ja irgendwann aus.
Wird das eigentlich in Berlin bisher diskutiert oder fällt das noch so ein bisschen hinten runter?
Das fällt noch ein bisschen hinten runter, aber es ist richtig, Herr Bär, dass Sie das ansprechen, weil das ist absolut korrekt. Wir sehen das beispielsweise an der Metallindustrie. Metallindustrie ist eben nicht nur Großindustrie. Da fällt uns das auf. Die Stahlherstellung ist natürlich großindustriell. Und auch die Röhrenherstellung, aber es sind die ganzen Verarbeitungen, die wir haben, also sozusagen den sekundären und den tertiären Sektor im industriellen Bereich. Die Unternehmen, die hängen alle an der Verteilung, also an den Verteilnetzen. Die sind nämlich nah in den Städten und dementsprechend sind hier auch vernetzt und die brauchen für die Erfüllung der CO2-Minderungsvorgaben Optionen. Erfüllungsoptionen. Und eine Erfüllungsoption ist, dass sie aus dem Gasnetz, an dem sie angeschlossen sind, auch eine Chance haben, CO2-freies Gas beziehen zu können. So wie ich als Privatkunde einen Biogasvertrag habe, wo mir sozusagen garantiert wird, dass bilanziell 30% aus erneuerbaren Quellen stammen, wünschen sich das auch Industrie- und Gewerbekunden. Und das muss man ihnen ermöglichen und deswegen sprechen wir in der Tat von Erfüllungsoptionen. Und eine Erfüllungsoption kann für die Erreichung der CO2-Minderungsziele in der Industrie der Wasserstoff sein, der eingespeist wird in ein Gasnetz. Und insofern ist es notwendig, dass die Politik sich Gedanken über das Verteilnetz macht. Nicht nur das Stromverteilnetz, sondern eben auch über das Gasverteilnetz.
Was kann denn eine Option sein, um CO2-frei Wärme zu erzeugen oder CO2-frei zu bleiben als Kunde? Nur grüner Wasserstoff, Biogas, blauer Wasserstoff? Fragezeichen.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Technologieoffenheit, von der ich gesprochen habe, dazu führen wird, dass wir den Pfad zum grünen Wasserstoff, also zu dem Wasserstoff, der 100% CO2-frei ist, also sozusagen komplett defossilisiert daherkommt, weil er nämlich ausschließlich aus Wind, Sonne oder Biomasse besteht, dass dieser Wasserstoff erst am Ende der ganzen Kette zur Verfügung steht. Wir werden den blauen Wasserstoff, das ist der Wasserstoff, der dekarbonisiert ist, aus Erdgas beispielsweise, den werden wir mit benutzen müssen, weil die schieren Mengen, die wir benötigen, um schnell einen Effekt zu bekommen, dass wir schnell runterkommen von der CO2-Emission, laufen eben nicht darüber, dass man wartet, bis man eine Technologie hat, die 100% perfekt ist, sondern dass man damit startet, auch Technologien zu verwenden, die einen überdurchschnittlich hohen CO2-Minderungsbeitrag liefern.
Ich glaube übrigens auch, dass am Ende das klar ist, dass es grüner Wasserstoff sein muss, auch relativ schnell. Ich denke aber auch, dass wir von der Menge her, von Markthochlauf, erstmal eine Zeit lang über diesen Übergang blauen Wasserstoff reden müssen. Ist aber noch ein bisschen schwierige Diskussion, glaube ich, was ich so wahrnehme.
Ja, die ist deswegen schwierig, weil wir auch überlegen müssen, wer kann was bezahlen. Ich will mal dazu zwei Beispiele geben. Das eine Beispiel ist die Automobilindustrie. PKWs beispielsweise haben in der Flottenemissionsgröße eine Maximale, wird von Europa vorgegeben, sehr ambitioniert. Und da müssen wir uns als Autobauernation ganz schön strecken. Also runter mit den Verbrenner-Emissionen hin zu mehr Elektromobilität. Und gleichzeitig gibt es den Stahlsektor, der richtig viel Mengen, wesentlich mehr Mengen an Energie benötigt wie der Verkehrssektor selber, der aber nicht bezahlen kann. Der Verkehrssektor ist dazu in der Lage. Ein Auto ist ein Produkt, was dann auch relativ, oder was man teurer verkaufen kann, wie man Stahl verkaufen kann. Stahl ist ein Weltmarktprodukt und konkurriert auch mit den Weltmärkten und ist da sehr preissensitiv, während Automobile verkauft werden über Emotionen. Und damit hat man zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube deswegen, dass es klug ist, zu beginnen den grünen Wasserstoff, der sehr teuer sein wird. Man spricht ja langläufig dann auch fälschlicherweise vom Champagner. Ich würde sagen, das ist im Moment auch der Rotwein und der muss dann zum Mineralwasser und am besten zum Trinkwasser werden.
Gelsenwasser.
Preisgünstig, am besten zu Gelsenwasser, ja. Aber auch in Düsseldorf gibt es gutes Trinkwasser, was wir gewinnen, weil es einfach so ist, dass Trinkwasser in Deutschland, in Europa halt eine gute Qualität hat. Wir können davon ausgehen, dass wir haben eine gute Qualität, ist preisgünstig, ständig zur Verfügung, also versorgungssicher. Und das müsste für den Wasserstoff genauso gelten. Darum den teureren Wasserstoff einsetzen im Verkehr, daraus dann Kraftstoffe machen, die dann dort verwendet werden und im Stahlsektor zu beginnen mit der Investition, dass auch Elektrolyseapparate entstehen, also diese Technik dafür, um Wasserstoff nutzen zu können, aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die Energien, die da eingespeist werden, dass die eben relativ preisgünstig sind. Und das kann dann auch Erdgas sein.
Wo Sie gerade vom Champagner sprechen, da lassen wir uns doch mal bei dem Themenbereich Getränke bleiben ein Stück weit. Sie nutzen für die Kostenseite immer ein wunderbares Bild, finde ich, was ich zumindest jetzt zweimal mitbekommen habe. Sie sagen immer im Zusammenhang mit Förderpolitik, wer die Kneipe betritt, bezahlt die erste Runde. Also die Älteren unter uns erinnern sich, Kneipe, das ist der Ort, wo man vor Corona sich zusammensetzen konnte, an einem Tisch und ein Bierchen trinken. Wer die Kneipe betritt, bezahlt die erste Runde und zwar genau das, was die Leute wollen, nicht was anderes. Können Sie uns das erläutern? Das finde ich wunderbar. Wer sitzt denn da am Tisch und was trinken die?
Naja, am Tisch sitzen meine Kumpels im Zweifel oder die Kumpelinen und die trinken gerne einen Alt oder einen Kaffee, aber auch mal eine Limo. Es gibt diesen schlimmen Witz, dass sich drei Menschen treffen zum Bier. Der eine kommt aus Dortmund, der andere aus Köln und dann bin ich der Dritte.
Oh, und, jeden kenne ich. Ich glaube, ich weiß, was
ja,
kommt. Mein Vater kommt aus Duisburg, der erzählt den auch immer.
Ja, der Dortmunder Erzähl's. Kumpel bestellt einen Pilz, ne, und der Kölner Kumpel einen Kölsch und ich bestelle die Cola und die beiden wundern sich, wir wollten noch ein Bier trinken. Ich sage, naja, wenn ihr keins bestellt, dann trinke ich auch keins. Aber das war der Punkt.
Genau. Ja, aber jetzt haben genau wir spätestens darum, alle unsere Kölner Hörer verloren dabei und meine alten Studienkollegen auch.
Alles gut. Aber macht nichts. Alles gut. Also herzliche Grüße den Rhein aufwärts. Insofern alles gut. Nein, aber tatsächlich, ich glaube, das muss man zulassen. Wenn es jemanden gibt, der einen Kölsch trinken möchte, why not? Dann soll er doch einen Kölsch trinken. Ist doch völlig in Ordnung. Und das kann ich auch ertragen, wenn mir zugestanden wird, dass ich einen Alt trinke. Und das gehört sich einfach auch, wie ich finde, wenn man die Kneipe betritt, dass man da noch eine Runde gibt. Das soll ja ausdrücken, dass wir da ein bisschen, naja, gelassener sind an der Stelle, dass wir ein bisschen offener sind, dass wir die Leitplanken nicht zu eng machen, dass wir mehrere Spuren ermöglichen. Das ist ja wie auf der Autobahn. Warum soll denn die linke Spur auf einmal reserviert werden für ein sehr langsam fahrendes Fahrzeug, während doch gleichzeitig klar ist, dass auch auf der rechten Spur das langsam fahrende Fahrzeug unterwegs sein darf? Also um das auf den Punkt zu bringen, wenn ein voll vernetztes, elektrisches, betriebenes Auto, Pilotenauto unterwegs sein kann auf der Autobahn, dann aber bitte auch der VW Käfer mit Seilzug und mit hydraulischer Bremse oder sowas.
Das heißt für mich aber, die Förderung muss im Grunde gezielt auf das kommen, was gewollt ist und nicht die Technologie vorher treiben. Also keine Einschränkungen vorher.
Genau, Technologieoffenheit bedeutet eben nicht neutral sein, sondern offen sein, aber eben auch ermöglichen, dass Erfüllungsoptionen genutzt werden können, dass also dass Möglichkeiten gegeben werden, wie man etwas nutzen kann. Und ich habe davon gesprochen. Wir haben am Beispiel des Verkehrs haben wir es deutlich gemacht. Elektrische Antriebe sind in Ordnung, aber wie die Energie dahin kommt, da muss man eben gucken. Mhm. Mal ist ein Kabel in Ordnung, aber wenn man weitere Strecken fahren will, braucht man Batterien. Und wenn man höhere Fahraufgaben hat, Schwerlastbereiche hineingeht, dann braucht man Wasserstoff über die Brennstoffzelle. Und wenn es dann in die Luftfahrt geht, braucht man mindestens Kerosin aus nachhaltigen Quellen.
Mhm. Sie sind ja ein echter Experte, was Energie betrifft und vor allem auch die praktische Seite dabei. Das merkt man ja auch sofort im Gespräch. Ich komme selber ja von der anderen Seite und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir reden sehr, sehr viel über Studien und über volkswirtschaftliche Zahlen und über Szenarien. Das ist total wichtig, aber was halten Sie davon jetzt von der Praxisseite? Also ohne jetzt irgendwie volkswirtschaftlich das jetzt unwichtig zu finden, aber sind die Diskussionen manchmal so ein bisschen an der Realität vorbei oder ist das notwendig, dass man im Grunde so viel über 2050-Szenarien spricht?
Ich glaube, dass wir eine einfachere Sprache sprechen müssen. Um die Menschen zu erreichen, um ihnen deutlich zu machen, warum wir eigentlich den ganzen Aufwand betreiben, reicht es nicht aus, ihnen Angst zu machen. Also sozusagen daher zu kommen und zu sagen, ein 2 Grad Temperaturanstieg bedeutet, die Welt geht unter. Das hat sich durchgesetzt, das wissen die Menschen. Aber um mitmachen zu können, muss man ihnen Folgendes sagen. Und ich finde, da wird es vielleicht sehr deutlich. Wir wissen, dass du keinen Triple-A-Kühlschrank hast. Du hast einen einfachen Kühlschrank, aus der Effizienzklasse A. Der ist preisgünstig genug, dass du dir den leisten kannst. Und wir lassen es zu, dass du den benutzt, weil wir wissen, dass das auch ein Beitrag ist zur Nachhaltigkeit. Es ist nicht der beste Beitrag, aber es ist der Beitrag, den du selber leisten kannst. Und ich will das übersetzen auf die Seite des Business. Ein Rapsfeld, was wir angelegt haben, um Biodiesel beispielsweise zu produzieren, also die Rohstoffe zu haben, um Diesel zu produzieren, hat eine Effizienz von etwa 2%, weil die Photosynthese ist zwar sehr effektiv, aber sie kommt ineffizient darüber. Dann müssten wir doch eigentlich das Rapsfeld abbauen, bauen oben auf dem Feld eine Photovoltaikanlage drauf, dann hätten wir einen Wirkungsgrad von 40%. Machen wir das? Nein, wir machen es deswegen nicht, weil wir wissen, dass wir eben an der Stelle auch aufpassen müssen, dass wir den Leuten nicht etwas Falsches sagen. Wir brauchen immer mehr Photovoltaik, aber wir brauchen eben auch noch Rapsfelder. Ja. Und das ist der glaube ich, eines der Beispiele, wo man das deutlich machen kann. Deswegen, man muss den Leuten das einfacher rüberbringen, klarer machen, worum es geht. Es geht darum, dass wir effektiver sein wollen, dass wir die Dinge aber auch effizienter gestalten wollen. Aber der Effekt steht im Vordergrund. Und wenn ich noch eins dazu sagen darf, ich komme gerne auch auf das Beispiel meiner Eltern und vielleicht sogar meiner Großmutter. Ich habe von meiner Großmutter gelernt, dass man Kartoffeln nicht zu Ende kocht. Also den Ofen nicht sozusagen so hoch stellt, dass das Wasser ständig im Kochbereich ist, also 100 Grad. Sondern sobald die kochen, wird der Deckel draufgestellt und dann kommen die Kartoffeln mit dem Topf ins Bett. Dann hat man die Kartoffeln am Ende fertig gekocht und im Bett hat man wunderschöne Wärme, sodass man abends keine kalten Füße hat. Warum hat das meine Oma gemacht?
Das ist ein wunderbares Beispiel für Abwärme. Mhm.
Ja, weil Energie teuer ist. Und dementsprechend hat sie sich effektiv verhalten. Dass das am Ende auch ein effizientes Verhalten gewesen ist, wie wir heute sagen würden, das kommt dazu. Aber es ging darum, dafür zu sorgen, dass die Menschen das tun, was sie sich leisten können und damit auch nicht das Gefühl haben, dass Effizienz einhergeht mit Suffizienz. Also dass gutes Verhalten, sparsames Verhalten dazu führt, dass man Verzicht übt. Das wäre falsch und dann machen die Leute auch nicht mehr mit.
Das muss ja eigentlich auch für gerade einen überzeugten SPD-Abgeordneten, wie Sie es sind, ein wichtiges Thema sein, den Menschen zu erklären, was das für sie selbst bringt.
Ja, um in dem Bild zu bleiben, meine Nachbarin, 80 Jahre alt, hat einen Rollator, kein eigenes Auto, fährt mit der Straßenbahn, ab und zu mal mit dem Taxi zum Arzt und würde nie nach Mallorca fliegen. Die ist also sowieso schon recht sparsam im CO2-Footprint, wie wir das sagen würden, im CO2-Fußabdruck. Aber sie hat nichts davon, wenn ich mir ein Elektroauto anschaffen würde mit einer Ladesäule und die Kosten würden verregnet werden, dann würde sie nur mitbezahlen für etwas, was sie nicht nutzen kann. Deswegen ist es so klug, dass wir zwar eine CO2-Bepreisung haben, aber eben auch dafür sorgen, dass wir eine Art Rückvergütung bekommen, dass diejenigen, die sich eben, ich sag mal, eh schon CO2-arm verhalten, dann auch einen finanziellen Vorteil haben. Und derjenige, der eben 4-5 Mal im Jahr mit dem Flieger unterwegs ist, tatsächlich eben keinen Vorteil, möglicherweise auch drauf zahlen muss. Und das finde ich auch richtig. Und dann würden die Leute sowas mitmachen. Dann hätte nämlich meine Nachbarin Cash in the Tash. Die würde das spüren, dass wir sie entlasten. Und zwar direkt. Und dann schafft sie sich vielleicht irgendwann auch mal den AAA-Kühlschrank an, den sie sich heute noch nicht leisten.
Ich finde das ein sehr wichtigen Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube auch, dass ohne dass die Leute das verstehen und die Akzeptanz haben dafür, dass das für sie selbst auch einen Mehrwert hat, wird das nicht funktionieren mit der Energiewende. Ich will noch auf einen Punkt mal zu sprechen kommen, der mir wichtig ist, und zwar die kommunale Familie. Sie haben ja eine enge Bindung zu den Stadtwerken Düsseldorf. Sie haben das auch eben gesagt. Auch übrigens mein Grundversorger. Wie sehen Sie denn die Rolle der Kommunalen jetzt in der Energiewende? Ist das Ganze, mal so platt gefragt, eher eine Chance oder ist das nicht ein riesiges Risiko, was da für die Kommunalen hinter dem ganzen Transformationsprozess steht?
Nein, ich glaube, es ist eine Riesenchance. Energiewende und Klimaschutz finden ja halt vor Ort statt. Das ist die Kommune und das sind dann auch die kommunalen Unternehmen, das sind die Menschen, die vor Ort sind. Es sind die Unternehmen, die vor Ort sind. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch Industrie vor Ort haben. Und es sind dann auch die Verteilnetze. Und damit ist vollkommen klar, das ist eine kommunale Angelegenheit. Und ich glaube, dafür steht richtig viel Chance drin. Düsseldorf hat sich vor kurzem erklärt zum Klimanotstand und hat gesagt, man will 2035, es ist ja schon in 15 Jahren, klimaneutral sein. Der Flughafen Düsseldorf, ein wichtiges Mobilitätsunternehmen in der Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen, hat erklärt, 2050 sogar CO2-frei zu sein. Mhm. Also klimaneutral und dann die Steigerung CO2-frei. Das ist schon gigantisch, was da abläuft. Und ich glaube auch, dass das in den Kommunen angekommen ist und in der Industrie und in der Wirtschaft insgesamt. Ich entdecke das sehr häufig, dass die Marktteilnehmer und weitere Stakeholder wesentlich weiter sind wie wir selber. Wir sind im Parlament oftmals noch zurückhaltender, obwohl wir eigentlich erkennen müssten, dass Riesenchancen darin bestehen, Technologie anzuwenden und auch neu zu denken. Ja. Wir sind, wie ich finde, eine Nation, in der die Öhre so wichtig sind, nämlich die Monteure und die Ingenieure. Ich meine weniger die Profiteure, die kommen dann irgendwann hinzu, aber wir müssen den Menschen sagen, ja genau, wir müssen den Menschen sagen, dass wir sie brauchen. Das ist eigentlich die Aussage dabei. Wir können aus der Kohle, aus der Steine, aus der Braunkohle aussteigen. Ja, wir wissen, dass wir Arbeitsplatzveränderungen haben werden, aber wir werden euch brauchen, denn die Zukunft, die wir da mit euch gemeinsam malen, und an den Dingen, an denen wir gemeinsam arbeiten, dafür brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte, Monteure und Ingenieure. Und gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass wir ein gutes Business machen und für unsere Kinder eine saubere, eine lebenswerte Welt hinterlassen und wir nicht alles heute schon verbrauchen, was wir besser im Boden lassen sollten. Daran mitwirken zu dürfen, das macht nicht nur Riesenfreude, sondern setzt auch Kräfte frei. Und wenn das dann von der von den Unternehmen, speziell auch von den Versorgungsunternehmen, unterstützt wird, vorangetrieben wird, weil man da sicher hofft, dass dann auch Kundenbindungen da sind und auch die Bedürfnisse der Kunden darüber befriedigt werden können. Da ist das eine Riesenfreude und zwar ziemlich aufwendig, das zu machen, aber es lohnt sich. Getreu dem Motto, es gibt einen Unterschied zwischen Arbeit und Leistung, ist das auch in dem Fall. Also ich glaube, hier ist die Arbeit gut eingesetzt und es lohnt sich auch, viel PS auf die Straße zu bringen, weil man dann gute Effekte erzielt. Das ist zumindest so ein Antrieb, den ich versehe. Und deswegen ja, es findet vor Ort statt und wir sind viel weiter, wie wir glauben.
Prima, das ist doch eine sehr positive Sicht, die auch Mut macht auf die Kommunalwirtschaft, dass es nicht nur in Richtung Offshore-Windenergie geht und in Richtung großkalibrige Wasserstofferzeugung, sondern dass tatsächlich auch Dezentralität auch in kleinen Projekten stattfindet. Ich würde gerne ganz kurz noch einen Blick auf Ihre politische Zukunft wagen, wenn Sie mögen, im Herbst 2021. Sie sind ja auch Vorsitzender der Düsseldorfer SPD, im Landesvorstand sehr aktiv der SPD. Reizt Sie die Kommunalpolitik oder Landespolitik oder bleiben Sie, wenn denn alles so läuft, wie Sie es vorstellen, in Berlin?
Ja, das wird so bleiben. Also ich habe richtig Spaß, in Berlin zu arbeiten an dem Themenfeld. Ich weiß auch, dass ein Elektromeister eine Mangelware ist im Berliner Politikbetrieb und das ist auch manchmal ganz hilfreich, dass dann die guten Handwerker dann auch mithelfen, gute Politik zu machen. Nein, ich selber komme aus der Kommunalpolitik, war lange im Düsseldorfer Stadtrat, bin jetzt 10 Jahre Vorsitzender der Düsseldorfer SPD, werde dieses Amt aber in 2 Wochen abgeben. Nach 10 Jahren ist auch nach einer Dekade, ist das auch mal gut, dass die breiten Wurzeln ein bisschen Platz machen, dass eben junge Pflanzen hinterherkommen können. Wir leben ja auch an der Stelle vom Wechsel. Insofern, ich bleibe der Kommune verbunden natürlich und werde im Land mitarbeiten, aber meine Leidenschaft ist, bundespolitisch dafür zu sorgen, dass Wirtschafts- und Energiepolitik eine gute Zukunft hat. Und daran möchte ich gerne noch weiter mitarbeiten.
Prima, das hört sich gut an. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage, die ich allen meinen Gästen stelle am Ende. Für das kommende Jahr, wenn Sie eine glasklare Antwort gerne hätten auf eine Frage in den nächsten Monaten, welche Frage wäre das und welche Antwort könnten Sie sich da vorstellen?
Die Frage, die ich stellen würde, wo ich eine glasklare Antwort drauf haben möchte, ist, schafft es Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr aufzusteigen in die erste Bundesliga?
Okay, das ist sicherlich eine Frage, die sich beantworten lässt im Laufe des Jahres.
Ja, das ist
insofern ein sehr praktischer Blick auf diese Frage und auf dieses Thema. Herzlichen Dank, Herr Rimkus, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. Praxis im Bundestag kann nie verkehrt sein. Ich wünsche Ihnen daher, wie allen anderen meinen Gästen, alles Gute für Ihre Zukunft und hoffe, dass wir im Kontakt bleiben.
Herr Bär, das werden wir bestimmt. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und in der Zwischenzeit, bis wir uns wiedersehen können, bleiben Sie gesund.
Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion@glasklar.ruhr. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.